Hallo und herzlich willkommen. Kennt ihr Nancy Wexler? Nee? Solltet ihr aber. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, heute sprechen wir über eine bemerkenswerte Forscherin und über eine furchtbare Krankheit.
Und über eine Person, in der sich das alles spiegelt. Also sie ist eben sowohl Forscherin, eine der profiliertesten in dem Bereich, als auch eine Betroffene bei der Krankheit. Und wir reden da nicht über Grippe, sondern über eine tragische Krankheit. Und das ist ein ausgesprochen spannendes oder tragisches, aber jedenfalls sehr, sehr lehrreiches Schicksal.
Die Krankheit heißt Huntington's Disease und ist eine neurodegenerative Erkrankung, weswegen du sie natürlich gut kennst, zumindest aus Lehrbüchern. Ich weiß nicht, ob du schon Menschen mit der Krankheit behandelt hast.
Nein, habe ich nicht. Die Krankheit ist schon lange bekannt, aber nicht in ihren Ursachen bekannt. Also sie ist beschrieben von Georg oder George Huntington. Das ist übrigens irgendwie ganz lustig, ne? Also Huntington's Disease, also mit Apostroph S im Englischen. Normalerweise heißen die Krankheiten einfach Morbus Finger oder Morbus Heyer. Huntington's, also seine Krankheit, das ist schon ungewöhnlich.
Vielleicht heißt die ja eigentlich Morbus Huntington, aber die Amerikaner, die sind eben, sagen wir mal, eher unorthodox in ihrem Sprachgebrauch.
Ja, aber die Deutschen dann auch. Also wir finden es auch unter Huntington Disease. Der hat 1872 das beschrieben. Also ist es so, zunächst mal sieht es gar nicht spektakulär aus. Zunächst mal sind sie ungeschickt mit ihren Händen und so. Dann stolpern sie häufiger, dann wird die Gangunsicherheit schlimmer. Dann ist sehr typisch willkürliche Bewegungen. Die wollen ihre Hände gar nicht bewegen, aber sie bewegen sie ständig. So wie wenn jemand so ein Zittern hat oder so. Aber das sind dann eben größere Bewegungen.
Bei den ersten Symptomen habe ich übrigens gedacht, das geht mir schon mein halbes Leben so. Meine Tollpatschigkeit und so.
Und genau deswegen hat man früher auch häufig gedacht, die sind doch einfach nur besoffen.
Ach so.
Weil das so ein bisschen so wirkt. Aber sie sind eben leider nicht nur besoffen. Und das war das, was man damals wusste. Das ist die Zeit, in der man dann die Krankheit definieren konnte, beschreiben konnte, aber eben nicht behandeln konnte. Und auch nicht diagnostizieren konnte vor Beginn der sehr typischen Symptome. Denn zunächst mal Ungeschicklichkeit, Stolpern, gut, das kann uns allen passieren oder aus verschiedensten Gründen kann sich das häufen. Ob die Krankheit wirklich dahinter steht, können wir heute testen, konnte man damals ausdrücklich nicht. Das war der Beginn und deswegen ist sie eben nach Huntington benannt.
Als du Symptome schriebst, vor allem diese unwillkürlichen Bewegungen, da habe ich natürlich sofort an Parkinson gedacht. Eine Krankheit, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Sind die miteinander verwandt?
Nein, es sieht anders aus. Ich kann es schwer beschreiben, aber es sieht völlig anders aus. Und die sind auch nicht miteinander verwandt. Es ist eine völlig andere Ursache, die auch ganz woanders entsteht und die man dann eben auch, sprich nur genetisch diagnostizieren kann.
Für Parkinson gibt es aber inzwischen natürlich viele Behandlungsmethoden. Also jetzt natürlich keine Behandlungsmethoden, die das heilen, aber es gibt viele Methoden, damit umzugehen, die Symptome zu lindern. Wie sieht es bei Huntington aus?
Ja, leider Gottes völlig anders. Es gibt tatsächlich bis zum heutigen Tag keine ursächliche Therapie. Wir kennen die Ursache. Reden wir noch drüber. Aber wir haben keine ursächliche Therapie, die die Krankheit heilt. Das haben wir bei Parkinson auch nicht, das stimmt. Aber wir können bei Parkinson ein Defizit, nämlich Dopamin, ersetzen. Also wir können das, was der Körper nicht mehr selber bildet, durch Medikamente eine längere Zeit lang ersetzen und die Krankheit dadurch einigermaßen handelbar machen. Naja, also im weitesten Sinne. Bei Huntington sind wir mehr oder weniger nackt, insofern, als dass wir nur symptomatisch handeln können. Das heißt, du hast Schluckstörungen. Ja, dann kannst du zum Beispiel ein Schlucktraining machen. Das hilft auch. Aber es ändert nichts an der grundsätzlichen Problematik. Du fällst häufig. Du kannst dann ein entsprechendes Gehtraining machen, um Stürze zu verhindern. Bekannt sind psychische Veränderungen. Du kannst also tatsächlich Leute auch psychologisch, psychotherapeutisch behandeln. Diese Dinge sind möglich, aber es ist natürlich unbefriedigend, weil sie an der Ursache selbst einfach nichts ändern. Wir haben kein Medikament, was die Krankheit im Kern verändert. Leider noch nicht.
Und Nancy Wexler, über die wir sprechen wollen, die hat die Krankheit in sehr jungen Jahren kennengelernt, weil ihre Mutter daran erkrankt ist.
Ja, und da spiegelt sich so richtig wieder in ihrem persönlichen Schicksal, was die Krankheit bedeutet. Ihre Mutter hatte die Krankheit, ihr Großvater hatte die Krankheit auch. Das war ihr aber wohl nicht bekannt. Ihre Mutter hatte die Krankheit, man hat aber nicht drüber geredet. Und dann mit ungefähr 50 Jahren kamen die Symptome bei ihrer Mutter raus, also stärker raus, sodass man es einfach nicht mehr ignorieren konnte. Und dann hat der Ehemann ihrer Mutter, also in dem Fall ihr Vater, ein Psychoanalytiker, die beiden hatten zwei Töchter, und der hat dann mit diesen beiden Töchtern gesprochen, weil es einfach auch nicht mehr zu ignorieren war. Ich weiß nicht, ob der es früher wusste. Und hier, das ist natürlich für die Töchter eine hochrelevante Frage, denn diese Krankheit wird vererbt. Sie wird vererbt, autosomal dominant, das heißt, Autosomen sind die Gene, die nicht die Geschlechtsgene sind. Wir haben Chromosomen und wir haben die Geschlechtschromosomen. Also wir zwei haben einmal X, einmal Y, das macht uns zu Männern. Und Frauen haben zweimal X, das macht sie zu Frauen. Also die Abwesenheit des Y macht Frauen zu Frauen, genetisch. Wir reden nicht über soziale Geschlechter, wir reden über reine Biologie. Und dominant heißt, wenn du eines der Gene, du kriegst ja einen Gensatz von deinem Vater und einen Gensatz von deiner Mutter. Und insofern hast du Gen Nummer 4, und das ist es in diesem Fall, Gen Nummer 4 zweimal. Und wenn die Krankheit autosomal rezessiv ist, dann macht dir das nichts aus, denn du hast ja ein gesundes Gen. Wenn die dominant ist, dann ist es leider so, dass dir das gesunde Gen daneben nichts nützt. Denn das kranke Gen wird immer abgelesen. Es ist immer in dem Fall das kranke Gen, was den Bauplan für deine Proteinsynthese bildet. Und auf diesem Gen 4 gibt es mit der Stelle 4P16.3, das finde ich immer ganz lustig, weil das sind wirklich konkrete Messdaten wie auf Google Earth oder wie auch immer. Und da gibt es einen Baustein zu viel, also beziehungsweise ein bausteinbildendes Gen zu viel. Das heißt, daraus wird dann ein falsches Protein gebaut und dieses falsche Protein macht die Krankheit. Und dieses falsche Protein kann man eben nicht abfischen bis auf Weiteres und man kann die Gene auch nicht verändern. Das kann alles irgendwann mal möglich sein, aber im Augenblick ist es es nicht. Und dann hast du eben diese Krankheit, die aber nicht ganz früh ausbricht, so mit 50 vielleicht, so wie bei der Mutter von Nancy Wexler.
Ich habe gelesen, es ist typischerweise zwischen 35 und 45.
Nach meinen Büchern ist es etwas später, aber in beiden Fällen ist es so, die Spannweite ist sehr groß. Ja? Sei es zwischen 35 und 45 oder tatsächlich zwischen 40 und 50 bis 60 oder so. Die Spannweite ist ja sehr groß. Und bei der Mutter trat die Krankheit auch wohl mit ungefähr 50 Jahren auf, sodass man sie nicht mehr ignorieren konnte. Erste Hinweise gab es schon vorher, aber die können natürlich auch auf irgendwas anderes hindeuten. Und dann bekam Nancy Wexler die Nachricht, dass sie betroffen sein könnte. Sie hatte keine Symptome und ihre Schwester Alice auch nicht. Aber dann kam eben dieses Gespräch mit dem Vater, dem Psychoanalytiker. Und das ist natürlich eine grauenvolle Situation, denn du hast erstens das Bild der Mutter vor Augen. Du hast möglicherweise auch das Bild des Großvaters vor Augen. Ich weiß nicht, ob sie den kannte und wie lange sie ihn kannte.
Ja, und drei Onkel, stand in dem Artikel auch, waren auch noch erkrankt. Also insofern ist es schon interessant, dass das erst im, sagen wir mal, doch späteren Alter diesen Mädchen auch mitgeteilt wurde. Also man müsste ja mitbekommen haben, selbst wenn man noch nicht gewusst hätte, dass es autosomal dominant vererbt wird, dann hätte man ja zumindest merken müssen, dass da eine möglicherweise erbliche Krankheit in dieser Familie herrscht. Ne?
Ja, und genau das spiegelt ja auch das Problem im Umgang mit dieser Krankheit wider. Heute vielleicht deutlich weniger als früher, aber das war schon stigmatisiert und man hat da nicht drüber gesprochen und man hat es so lange zu unterdrücken versucht, wie es ging und man wollte sich nicht outen mit dieser Krankheit. Und deswegen stehen die dann, die Töchter, im frühen Erwachsenenalter plötzlich vor einem Gespräch oder sitzen in einem Gespräch, in denen ihnen klar wird, die hatten noch nicht studiert, also die Entscheidung von Nancy Wexler in den Bereich Forschung zu gehen, die kam danach, sitzen unter dem Damoklesschwert einer 50-50 Wahrscheinlichkeit, dass sie die Krankheit haben. Ihre Mutter hat das Gen, sonst wäre es nicht ausgebrochen. Und ihr Vater hat das Gen nicht, sonst wäre es ausgebrochen. Das heißt, sie haben mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit diesen Satz von Genen. Also das Chromosom Nummer 4 haben sie eben mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit von ihrem Vater oder von ihrer Mutter. Sprich, wenn es von ihrer Mutter kommt, dann ist es 100-prozentig leider krank. Mhm. Sprich, mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit werden sie diese Krankheit kriegen. Und dann war es so, dass Nancy diese Krankheit tatsächlich bekam und ihre Schwester nicht. Mhm. Der reine genetische Zufall. Eine Lotterie ohne irgendwelche Faktoren ist einfach so.
Aber lange bevor Nancy sie bekommen hat, die Krankheit, das fand ich so bemerkenswert, als der Vater ihnen eben gesagt hat, sozusagen, dass es die Krankheit gibt und dass sie auch eine Chance haben, die zu bekommen, hat er zu ihnen gesagt, verschwendet euer Leben nicht. Das finde ich total faszinierend. Und beide Schwestern hatten eine völlig andere Reaktion. Die eine hat so getan, als ob es die Krankheit nicht gibt und hat einfach irgendwas gemacht. Und Nancy Wexler hat gesagt, okay, ich verschwende mein Leben nicht, ich erforsche das jetzt. Und ist klinische Psychologin geworden und hat sich tatsächlich schon in ihrer Abschlussarbeit mit den Menschen beschäftigt, die unter Huntingtons leiden. Und das Tabu mehr oder weniger gebrochen.
Nancy Wexler ist in die Forschung gegangen und hat sich wirklich der Huntingtons Krankheit gewidmet. Es gibt interessanterweise eine Gegend in Venezuela um einen See, Maracaibo-See, nie davon gehört. Mhm. Und dort ist die Krankheit ausgesprochen häufig. Bei nicht dominanten Krankheiten ist es häufig so, dass du viele Leute zusammenführen musst, die die Krankheit jeweils nicht dominant haben. Und wenn du dann zwei Gene hast, die krank sind, dann nützt dir das nichts, dass es kein dominantes Gen ist, weil dann bricht es trotzdem aus. Aus Gründen, die ich nicht kenne, ist es aber so, dass in dieser Gegend in Venezuela eben ganz viele Leute eben genau diese Krankheit haben. El Mal nennt man sie, die böse Krankheit. Mhm. Und dass sie dort eben auch sehr aktiv war, dass sie 4000 Personen Blutproben abgenommen hat oder jedenfalls 4000 Blutproben abgenommen hat und sich der Erforschung dieser Krankheit gewidmet hat und mit aufgrund ihrer Forschung, und da wird es dann wirklich spannend, konnte man dann einen Test entwickeln. Also man weiß nicht nur, dass das Gen auf diesem Chromosom Nummer 4 ist und an welcher Stelle, sondern man hat jetzt auch einen genetischen Marker. Du kannst also in jedem denkbaren Alter einen Test machen und dann feststellen, du hast die Krankheit oder du hast sie nicht.
Und das Bemerkenswerte ist, also es gab diesen Test vorher nicht. Und während das Ganze noch erforscht wurde, hat Nancy Wexler selber immer gedacht, wenn es den Test gibt, dann lasse ich mich testen. Dann habe ich Sicherheit, dann weiß ich Bescheid. Und als es den Test dann gab, hat sie nicht nur gemerkt, dass viele Leute sich gar nicht testen lassen wollen, die in Frage kommen, sondern sie hat gemerkt, dass sie sich selber auch nicht mehr testen lassen möchte. Und das finde ich doch eine bemerkenswerte Reise.
Das finde ich auch total bemerkenswert. Nun ist es so, dass man im ersten Moment denken würde, die ist verrückt. Aber da spricht viel dagegen. Auch ihre Geschichte spricht stark dagegen, dass sie einfach nur verrückt ist.
Du meinst verrückt, weil sie sich nicht testen lässt?
Ja, genau.
Ich würde es genau umgekehrt denken. Ich würde denken, es war doch verrückt zu denken, wenn ich das habe, dann lasse ich mich testen. Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Du bist erleichtert. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wer weiß. Also vielleicht lässt dann ja auch sogar ein bisschen die Motivation der Forschung nach. Aber viel schlimmer, du weißt, du hast es. Vielleicht kommt dir dann alles so sinnlos vor, weil du gar nicht weißt, wie lange du dein Leben und deine Forschung fortführen kannst. Ich kann die zweite Haltung, die sie dann bis zum Schluss hatte, die kann ich viel besser verstehen als die erste, du nicht?
Moment, ich kann sie auch nachvollziehen, ausdrücklich. Aber es gibt erstmal starke Argumente ja für den Test, wohlgemerkt. Also hatte sie ja ursprünglich auch so gesehen. Also wenn ein Elternteil von dir diese Krankheit hat, Vater oder Mutter, egal, und deine Chance ist 50-50, dann ist es natürlich so, dass du Fragen stellst. Du weißt, dass dein Leben kürzer sein wird, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Du weißt, dass du die Krankheit kriegen wirst. Du weißt, dass du irgendwann nur noch sehr eingeschränkt sein wirst in deinem Tun. Das mag ja nun wirklich deutliche Folgen haben für deine Berufsplanung.
Ja, klar.
Man könnte auch umgekehrt sagen, nee, genau das mache ich eben nicht. Ich bin jetzt 20, ich werde jetzt nicht mein Leben auf eine Krankheit zuplanen, die mich möglicherweise erst mit 50 ereilt, beginnend. Kann man auch so rumsehen. Es kann Konsequenzen haben für die Partnerschaft oder gerade eben nicht Konsequenzen für die Partnerschaft. Ne? Also man kann das beides sehen. Wenn du es weißt, bin ich gar nicht ganz sicher, ob du das einer Versicherung gegenüber geheim halten darfst. Ich weiß es nicht. Wichtiges Argument. Und das mitentscheidende Argument ist natürlich, hast du einen Kinderwunsch? Wie würdest du das denn jetzt handeln? Wenn du einen Freispruch kriegst durch den Test, du hast es nicht, dann ist alles geklärt. Wenn du das Urteil kriegst, du hast es, dann ist natürlich die Frage nach dem Kinderwunsch vielleicht einfacher zu beantworten. Im negativen Sinne, aber leichter zu beantworten. Interessanterweise, beide Schwestern, bevor es den Test gab, haben sich, soweit ich weiß, ich habe das gesucht und ich habe zwei Quellen gefunden, sie haben sich angeblich beide gegen Kinder entschieden. Mit der Gewissheit, ich persönlich habe eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit und mein Kind hätte dann potenziell eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn ich es nicht teste. Und ansonsten sieht es halt anders aus. Das spricht ja eigentlich gleichzeitig für und gegen den Test. Was aber eben gegen den Test spricht, ist, wenn du es einmal weißt, dann weißt du es für immer. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen.
Jetzt gibt es den Test ja schon eine ganze Weile. Wie viele Menschen lassen sich denn testen?
Ich habe eine Zahl gefunden, die erstaunlich niedrig ist, fand ich, aber bei näherem Nachdenken vielleicht nicht. 2/3 lassen sich testen und 1/3 nicht. Mhm. Das sind ja jetzt nicht Tests so mal blind. So, ich mache meinen Gentest über meine Alzheimer-Wahrscheinlichkeit einfach mal so, weil ich darüber gelesen habe. Sondern in dem Fall ist es ja so, du hast den massiven Verdacht, weil ein Elternteil diese Krankheit hat. Und jetzt kannst du testen, ob du sie auch hast oder nicht. Und du hast sie mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Und diesen Test, den es jetzt gibt, machen nur 2/3. 1/3 sagt bewusst, nein, ich will das nicht wissen. Ich lebe das lieber offen und ich bemerke es noch früh genug. Was ja medizinisch kein Problem ist, denn es ist ja keine Krankheitsbehandlung, die zur Verfügung steht, die man möglichst früh einleiten sollte, damit man es nicht verpasst oder so. Ne? Also es ist keine Krebserkrankung, sondern es ist ja so, du kannst anfangen mit diesen symptomatischen Behandlungen, wann immer du willst. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist ja auch, dass dieser Test keine 100-prozentige Antwort gibt, sondern nur eine Teilantwort. Also er gibt die Antwort, habe ich die Krankheit oder habe ich sie nicht? Ja, du hast sie oder du hast sie nicht. Aber die zweite Frage, die dahinter steht, ist ja, und wir sprachen ja darüber, wann bricht die Krankheit aus? Nicht bekomme ich Huntingtons, sondern wann bekomme ich Huntingtons? Mhm. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Gehöre ich zu denjenigen, die die Krankheit mit 35 kriegen oder zu denjenigen, die sie mit 55 kriegen?
Ja, und wie schnell schreitet sie dann bei mir voran?
All diese Dinge weiß ich ja nicht. Und es gibt eine Sache, wenn ich das richtig gelesen habe, können wir auch zumindest bei In-vitro-Fertilisation testen, ob die Betroffenen die Krankheit kriegen werden, die Kinder. Mhm. Das heißt, ich hätte hier eine Chance, noch vor der Implantation diese Krankheit festzustellen oder nicht festzustellen. Das heißt, ich kann ein Kind kriegen, was diese Krankheit nicht hat. Mhm. Das kann ich feststellen. Theoretisch kann ich das sogar feststellen, ohne dass ich mich getestet habe. Aber dann wird es ein bisschen komisch. Aber theoretisch ist es ja so, ich gehöre zu denjenigen, die sich aus guten Gründen nicht haben testen lassen. Ich will Kinder haben. Ich weiß, wie schrecklich die Krankheit ist.
Na gut, sag mal so, in dem Moment, wo ich Embryonen testen lasse und eins davon hat Huntington und ich würde es irgendwie zufällig erfahren, dann weiß ich ja, dass ich es auch habe. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass man sagt, passt mal auf, am Ende pflanzt ein gesundes Embryo ein und sagt mir nicht, ob es andere gab. Aber es wird dann irgendwann schon auch sehr komplex und auch ethisch, naja, zumindest interessant. Ne? Wenn du auf jeden Fall dafür sorgst, dass dein Kind gesund sein wird. Aber die Frage ist auch, in welchem Alter kriegst du das Kind? Es könnte ja auch sein, dass du damit dann auch entscheidest, wenn du es selber hast, dass du vielleicht auch relativ schnell dich gar nicht mehr so gut um das Kind kümmern kannst. Ich möchte das niemandem verbieten, ja, weil früher hatten wir diese Methoden gar nicht. Ich sage nur, es ist ethisch komplex. Finde eins noch bemerkenswert, darüber müssen wir sprechen, weil es gab ja etliche Fotos, die in einem New York Times Artikel dabei waren. Und obwohl sie jetzt selber erkrankt ist, scheint mir Nancy Wexler auf vielen Bildern total glücklich und fröhlich auszusehen. Ich kann mir das jetzt also erstmal nicht erklären, außer dass sie ein wahrscheinlich umsorgter Mensch ist. Sie hat ja so viel gegeben, dass bestimmt auch viele etwas zurückgeben wollen. Oder eben eine natürliche Frohnatur. Aber ich bin da sehr erleichtert. Also es könnte ja auch so ein Defätismus-Fatalismus entstehen, so nach dem Motto, ja toll, jetzt mache ich alles und dann kriege ich selber. Und wie furchtbar ist das denn? Das scheint sie nicht zu haben.
Und das scheint sie nicht zu haben, obwohl sie heute, 80-jährig, deutliche Einschränkungen hat. Also sie kann nicht mehr selbstständig richtig schreiben oder kann gar nicht mehr schreiben. Sie kann nicht selbstständig aufstehen. Sie braucht also wirklich Pflege und sie kann nicht mehr uneingeschränkt sprechen, was immer das auch heißen mag, aber jedenfalls, also Vorträge halten oder so, ist wohl alles auch nicht möglich. Das ist schon erheblich und sie scheint nicht ganz unglücklich zu sein. Sie wacht nicht morgens auf und denkt, mein scheiß Leben, sondern sie wacht offensichtlich morgens auf und denkt, ein neuer Tag, wie auch immer. Und das beeindruckt, das beobachten wir übrigens überall eigentlich bei langen chronischen Krankheiten. Also wenn du jetzt vom Auto überfahren wirst und du bist querschnittsgelähmt und du sitzt im Rollstuhl und dein Leben ändert sich von Grund auf. Du bist ja nicht an den Rollstuhl gefesselt, das ist immer so eine doofe Formulierung. Der Rollstuhl ermöglicht dir ja eine gewisse Freiheit, also.
Die Kollegen von Leitmedien, also Leitmedien mit D geschrieben, die also zum besseren Umgang mit Sprache in Bezug auf beeinträchtigte Menschen raten, die haben so einen Aufkleber gehabt eine Zeit lang und eine Online-Kampagne, wo man eben mal jemanden sah, der wirklich mit Seilen am Rollstuhl festgemacht war. Und da stand, wenn Sie jemanden sehen, der an den Rollstuhl gefesselt ist, machen Sie ihn bitte los. Das hat mir sehr gut gefallen.
Oh, das ist eine super Idee. So, aber wenn das passiert und alles funktioniert nicht mehr so wie ursprünglich und wie auch immer, man beobachtet überraschenderweise, dass die Leute nach einem Jahr oder so wieder zu sich selbst gefunden haben und dass sie also tatsächlich die neue Lebenssituation in der Regel einfach angenommen haben und damit leben können und eigentlich nicht unglücklicher sind als vorher, sondern subjektiv ein ähnliches Gefühl haben. Und das scheint mir bei Nancy Wexler eben auch der Fall zu sein, dass sie bei allen Einschränkungen und bei der Tatsache, dass sie Hilfe braucht und so weiter, eine nicht unglückliche 80-Jährige ist.
Vielleicht ganz am Schluss noch der Hinweis, die Schwester von Nancy Wexler, von der ich gelesen habe im Artikel und auch gesagt habe, die hat dann erstmal was anderes gemacht und sich nicht weiter darum gekümmert. Die ist dann allerdings später im Leben sehr engagiert geworden, auch in dieser Hinsicht, und hat als Historikerin sowohl Essays geschrieben über die Geschichte von Huntington, als auch ein Buch, das da heißt, Wenn Schicksal messbar wird. Also das vielleicht noch als kleiner Literaturhinweis für alle, die sich dem Thema ausführlicher widmen wollen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.